Lost and Found. Found and Lost and Lost Found.
Hallo und willkommen zur April-Ausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z. In den nächsten 120 Minuten dreht sich alles um die Biofach, die Fachmesse für biologische Produkte und mehr, die im Februar in Nürnberg stattgefunden hat. Ja, da konnten noch Messen stattfinden. In der ersten Stunde geht es nach Dänemark, dort geht es um biologisch gebrannten Whisky. Danach geht es um besondere Mühlen, um preußischen Whisky, natürlich auch Bio, und wir machen einen Besuch beim jüngsten Ölmüller in Deutschland. Und für die Musik in der ersten Stunde Lost and Found sorgt The Black Elephant Band. Ich wünsche schon mal viel Spaß beim Zuhören in der ersten Stunde Lost and Found an Mikrofon und Technik Chris. Und es geht los mit dänischem Whisky auf der Biofach. Das Interview gibt's im englischen Original zu hören. Ich bin unterwegs auf der Biofach und bin in der Halle 6 am dänischen Gemeinschaftsstand und ich bin hier mit I'm Talking Till.
Yes, Moskau from Moskau Whisky.
Genau, es geht um Whisky, aber um mehr. Ich habe schon mal probiert, es ist natürlich Organic Whisky, also Bio Whisky, der auch zertifiziert ist. So, what's your philosophy with whisky? Because there are different types of whisky. We have the bourbon kind from the US. We have the European whiskey, which uses different casks. And for sure, we have the Scottish single malt industry and the single malt whiskies, which are very specified.
Well, in the distillery, I'm using a traditional Scottish method. That means a double distillation. But the twist I have to it is there are three things I like to have in my whiskey, which I prefer. That's sweetness, its softness, and a lot of fruity notes. So the whole distillery and the working methods we have is actually designed to enhance those. So it means that from the malt that we have produced after our specifications, the way that we brew with the malt, the yeast we use, and also the fermentation period is designed to give a lot of fruity notes. So after the long fermentation period we have, which is 1 week, we have a lot of fruity notes in it. We have citrus and pears and apples. So even though it's made on barley malt, it tastes something like in between a cider and a wheat beer because it's so fruity. And the stills is something of my own design. They are designed to actually do a very high cleaning of the alcohol and also put emphasis on the fruit notes that's generated during the fermentation.
So in other words, you have on your still pots high, what's that called, line arms with a lot of reflux. So
there is a very high amount of reflux in it. So you get cleaning, you get a light alcohol that has a lot of fruity notes. But still, even it is a pot still, it's a gentle double distillation. So there's also an intense grist, a lot of malt finish in it, some sweetness. And we have also moved the in Denmark to the south side of the island of Funen, where there's the richest soil in Denmark. That means that there is a lot of minerals in the water. There's a lot of it's very hard water, and the harder, the more minerals you have in the water, the softer the taste would be in the final whiskey. So we have thought of all little details to get exactly to what we like.
When did you build your distillery?
We started the distillery in end of 2015, and that also means that it's recent. It's just about a year ago that we launched our first whiskey.
That's nice. Where do your ingredients come from? Are they local barley?
It's Denmark is small, so it's local. It's from Denmark, but it's actually grown on the west coast of Denmark in the one of the national parks where it's grown, and it's also malted at the local maltery in Denmark.
And it's all certified for sure?
It's all certified. I found out I had brewing and distilling as a hobby for many years. I have a completely different background, but it's been a hobby of mine. And before we started the distillery, I was searching for the right malt type and combination with yeast to give me these fruity notes. And when I found the combination, all of these experiments were done with conventional malt. I thought to myself, I just tried and compare it to the same combination with organic malt. And actually, to my surprise, there was a huge difference in the taste of the new spirit. It was simply cleaner and more crisp in taste.
Oh, that's interesting.
It is, yeah. And there's no scientific explanation, because organic spirits is so new, so there hasn't been any examinations of what the difference is. We know from beer that conventional beer has remains of pesticides in it if it's conventional. But we don't know if it comes over in the distillation or not. But my personal belief is that all of the fertilizers, all of the pesticides used in conventional farming is also added with some flavoring, so you can actually smell what it is that you are spraying with, so you can identify what you're using from the smell of it. And if you can smell it, you can taste it. So I don't know if the pesticides comes over, but the taste that is added to it comes over. So if you do it organic, it's cleaner and crisp in taste.
So you said something about a process of 100 hours for the fermenting.
Yeah.
And the Scottish distillers, they use liquid yeast or yeast powder. Where did you find your yeast?
Well, it's also it's a dry yeast I'm using. I'm not reusing my yeast, because when you if you brew, you boil your wort, so it's sterile, and then you can actually reuse the live yeast for the next fermentation batch. But since we want the enzymes from the brewing process to be alive in the fermentation tanks, we don't cook it, so it's not sterile. So there could be a mutation of the yeast strains if we reused it. So we use fresh dry yeast every day.
And do you use steel tanks?
It's steel tanks, yeah. It's steel tanks.
It's not.
I don't think it would be possible for us to use open wooden tanks, because we use very long fermentation periods. So there could be a risk of contamination.
So because I can remember the huge made, they are made of large wood, the tanks in Scotland and so, but.
Well, that's typical in Scotland that you use open tanks, but they also typically only use a fermentation time of 48 hours, maximum 72 hours, and that means that it ferments very fast and the alcohol level comes up very fast. But it also gives you if you stress the yeast too much in the fermentation, you create the butyric acid or deacetylic acid. The Scottish say that it's broken down over the years in the casks, but since I use small cask and a more intense aging, I don't take the risk. I try to do every step in the process as clean as possible. This is also one of the reasons for the long fermentation.
So it's organic whiskey, organic barley. So are you in the distillery also working with reusing waters, reusing energy, the hot water?
Yeah, actually, the entire production is CO2 neutral. So we're using the electricity we have is from windmills. We're using a CO2 neutral biogas, and we try to use as much as the cooling water as we can, collect it and use it for preheating the brewing water for the next day. And all we have left, the mash after brewing, and also our pot ale after distillation, is reused as organic food for pigs and cows. And you can really taste the difference in the meat. Pig meat, actually, if they are grown entirely on mash and drinking pot ale, it gets like Kobe pigs. The meat become darker and has more taste.
Oh, you don't use the pot ale for spraying on the fields as the fertilizer?
No. The pigs love it, so, and also we have the Scottish Highland cattle that also drinks it, especially in the winter time when they are fed with dry food. They drink a lot of it and actually help them digest better.
Nice. How big is your distillery? How much alcohol can you produce a year?
Well, for the whiskey, we're producing something like 14,000 liters a year. That means that after aging, we will be having something like 25,000 bottles a year. And we produce organic gin as well. and the maximum capacity we have there is 45,000 bottles a year. We normally do something like 25, but this year it's growing toward maximum capacity.
So it's half liter bottles you fill?
Yeah, correct. That has become the standard in Denmark among the Danish distilleries, because it gives you a better price point for crafted gin and whiskey. Of course, it is more expensive than industrial made spirits. So half a liter gives you a better price point, and you can try something different.
And there's something special as well for the aging of the whiskey. You use smaller barrels.
I use small barrels, yeah. All of the casks I have are rebuilt from larger, older casks. So I use 50 liters as my standard size. It means that in 3 years I can mature my whiskey what corresponds to 12 years in a full-size cask. The difference is that when you use smaller casks, you have a more intense aging, you have a more intense taste in the product. You twist the taste profile towards a little sweeter product, and it also means that the esters, the fruit notes, would otherwise be broken down over a longer period of time in larger cask. But if you use the intense aging over three and a half year, as I do, they are still in the actual product. So I keep my fruit notes in the whiskey.
Gleich mehr zu dänischem Whisky nach ein wenig The Black Elephant Band. Lost and Found unterwegs auf der Biofach in Nürnberg, und wir sind unterwegs bei Mosgaard, dänischer Bio-Whisky. Vorhin ging es gerade um die Fassauswahl und die Lagerung.
Where do you get your casks? So you use what we've seen in your range. You have some Oloroso casks, you use some bourbon casks as well.
Yes, they are all rebuilt, so it means that I buy old cask in Spain, Oloroso cask, PX cask, and then they're typically 225 liters. Then they are taken apart when they are emptied, and each stave is cut down in width and length and rebuilt to 50 liter casks. So it's a bit more expensive, because you can only build one small cask from one large cask, because the number of staves are the same in both small and large casks.
And where do you get your bourbon casks from?
They are built in Portugal. In Portugal, I have a production with Acuberates that does port wine casks and the bourbon casks.
So it's virgin wood?
No, it isn't. It's actually it's bourbon casks from the U.S. and then they are broken down in the U.S. And shipped over to Europe, and then the staves are rebuilt again to the smaller casks.
Do you have a special distillery you prefer the casks from?
No, I actually don't know which distillery they come from, because when they are broken down, they take off the ends and they are not reused, and it's typically on the end that you can see what distillery does it actually come from. So it's unknown to me what it is.
Oh, isn't that a little bit dangerous if you want to create the same flavor profile?
Well, it is. It is for the bourbon, but I think there's less difference between bourbon casks from different distilleries than there is from sherry casks. But there is a risk into it. But I always try, when I get a new batch of casks, I try them out, and typically after something like 6 to 8 weeks, you can start to get a feeling on what is the quality of this batch and where does it head to.
So I was thinking the same, like you just said, for the bourbon casks. Then I had my first Koval bourbon cask finish, and I said, wow, well, that's something completely different.
Well, it is. It could be different. I think that's the only uncertainty I have in my production. That's where the staves for the bourbon cask come from, because I know I picked my sherry cask in Montilla in Spain, so I know where it comes from. The Oloroso, the Pedro Ximénez, also have Palo Cotado casks, and the Palo Cotado is something that I have blended myself, so it's my sherry. And then I have a new cask made of American white oak, medium toasted, and then we fill them with the sherry and mature them for 1.5 years before we empty the sherry that goes on to the next cask or the next batch of casks, and then we use the sherry casks. Then we have complete control.
That's quite nice. And we didn't talk about your gin yet, but it looks very colorful from this perspective because there are 7 different types of gin.
Yeah, that's the beauty of gin, because you have so many possibilities. You really have to restrain yourself, and I have to restrain myself to only 7 types of gins. So now I promised myself that if I come up with a new gin, it needs to be so good that it can kick one of the other ones from the shelves. But we're doing both the more classical style of white gins, dry gin, tangerine gin, and our gin, a double juniper intense gin. But we also have something we make with local fruit, rhubarb gin. We have a Philippa gin, which is a macerated apple gin made with the historic oldest known Danish apple in Denmark that originates from the island of Funen around the distillery.
The juniper comes from the south or the north of Denmark? Or
no, the juniper comes from Macedonia. That's where in the height of Macedonia's and the mountains, they make the best juniper in the world. So it's a bit of a challenge with organic production, because the rules in Denmark on organic production are very strict. So even though we have wild and thereby organic juniper in Denmark, I am not allowed to use it and declare my products organic. Okay. Even though how much organic the junipers are. But the rules are, if I can buy organic products somewhere, someplace in the world, I am applied to use that. So if I need to pick something in the Danish nature, I have to prove that I cannot buy it anywhere in the world, and then I can get a specific license on that specific botanical to pick it if I can prove that this has not been fertilized or sprayed in any way. So that could be a state forest or something like that, a protected area. Okay. But I like the juniper from Macedonia. Back to your question.
And for the gin, one thing is many Scottish distilleries are producing gin, but sometimes they have a problem if they want to do the basic alcohol for themselves, because it has to be at 96%. Yeah. For the gin, and even sometimes when they use the cert distillation process, they can't get that high. So what they do is they buy some industrial alcohol from other companies and mix it with their own.
I think all distilleries in Denmark are doing that, because you need very high kind of industrial column distilleries to reach 96% with a certain efficiency. So I think most gin producers in the European Union is actually doing that, because it's the rules of the European Union that you need to have it distilled up to 96% to be organoleptic neutral. So we are also using a wheat-based alcohol that we buy. We can't produce that ourselves. It's organic. And we have selected the one we have because there is actually, even though it's rectified to above 96%, there is a huge taste difference. Most gin producers prefer something which is very neutral, so clean ethanol without any taste. I have selected one which is based on wheat. It still has some wheat character and some wheat sweetness to it, even though it's 96%. That's what I prefer in my gin, because it matches my sweetness I want in my gin very well.
So we can look forward to your next botanical ingredient for the next gin.
Yeah, at the moment I'm working on a private label gin, or actually quite a few private label gins, and that's the beauty of it, because if a hotel comes or if a large shop comes, I can do private label for them, and then it's actually possible for me to play around and be allowed to make a new gin.
Okay, and what about your whiskey? So what can we expect next? So you have 3 here, yeah, at the Biofach.
I have 3 here, and just a minute, I'll be there. I have 3 whiskies right now, and then early summer I'm coming up with my next whiskey. It's going to be a port wine cask whiskey, and I've always been very fond of port wine whiskies, and the more port wine you can get, the better. That's normally a problem, because you age in tawny casks, and tawny casks are so rich in flavor that you typically use them just for a cask finish. So in order to be able to have the entire aging in port wine cask, the cask I have built are built from old ruby port wine flutes, as they called, and also old tawny. So when I have them built, I mix them 50% ruby wood, 50% tawny wood. So it means you have some of the vinosity from the ruby and the more spicier notes from the tawny in balance, so you can age the entire period.
That sounds very nice. So I'm looking forward maybe to find your whiskey. Where can I find it in Germany?
It's in distribution. Our distributor in Bremen is called Spirits of Scandinavia. And he imports our whiskey here and sells it to different whiskey shops. And we're also rolling it out to some of the organic stores now. So it will very soon be available in a wider range of the specific organic chain stores here in Germany.
I know there's no tourist industry in Denmark for whiskey, but if people want to visit you, do you have a visitor center or are you open to visits?
The shop is open every day, and in the summertime we have four guided tours a week, with a tour through the brewery, the distillery, the warehouse, and then back to the shop where we do tastings of both whiskey and gin. So it's absolutely possible to visit us. And in the summertime, Funen is a very nice place for a vacation. It's not only the west coast in Denmark, which is nice.
And Wes, can you tell the web address?
Sorry?
Where can we find you on the web?
That's moskardwhiskey.dk.
Can you spell it?
I can spell it, yeah. It's MOSGAARDWHISKY. So without an E, .dk.
Thank you.
Hallo, Sie hören Radio Z. Böse Zungen behaupten, einige unserer Moderatorinnen und Moderatoren würden manchmal stottern.
Ja.
Wir hätten Schwierigkeiten mit der Technik.
Huch, was ist da passiert?
Oder es gäbe oftmals Sendelöcher. Ich bitte Sie, seien Sie nicht so kleinlich. Radio Z ist das einzige freie Radio in ganz Bayern. Ohne Werbung, ohne Charts und ohne formatierte Informationen. Radio Z bringt politische Berichterstattung mit Hintergrund und Biss, informiert über kulturelle Ereignisse jenseits der Kassetten und spielt eure Lieblingsmusik von Akte XX bis Zosch.
Hello, you mean listener.
Werdet Mitglied bei Radio Z. Anrufen unter 0911 450060 oder geht auf www.radio-z.net.
Ihr hört Lost and Found bei Radio Z in der April-Ausgabe unterwegs auf der Biofach und jetzt geht's um Nüsse, die gemahlen werden.
Ich bin unterwegs auf der Biofach und in der Halle 7a und stehe hier an dem Stand. Da sind ganz viele Mühlen mit Mahlwerken und ich spreche mit...
Mit der Amelie von Supernatural.
Genau, Supernatural steht hier auch da und Supernatural so ein bisschen mit den Nüssen drin.
Ja, also wir bauen Maschinen, die aus Nüssen Creme pressen. Und zwar ganz frisch in 100% Qualität, weil eine Nuss ist fertig genug, dass eine Creme entsteht. Ich brauche da kein Palmöl, keinen Zucker, keine Flüssigkeit. Und das ist die perfekte Zutat für jeden. Also wir stehen in Bioläden, in Supermärkten, in Hotels, in der Unternehmensverpflegung, in Kindergärten, also überall dort, wo es um Energieversorgung kriegt, für uns zu essen. Und sind zum fünften Mal jetzt schon auf der Biofach, sind in der Zwischenzeit auf 17 Ländern und für uns ist es hier wieder wie eine Familienveranstaltung.
Nun ist das ja nichts Neues, dass man aus Nüssen Cremes pressen kann. Was macht ihr denn anders, beziehungsweise was steckt bei euch für ein Konzept dahinter?
Also unser Konzept ist rein B2B, das bedeutet, wir stehen da, wo du jetzt zum Beispiel einkaufen gehst. Also weil frische Nusscreme zu Hause braucht kein Mensch. Ihr habt alle schon genügend Maschinen vom Toaster, Wasserkocher, Entsafter, Eierkocher, ich weiß es nicht. Und wir sagen, einkaufen muss jeder und ihr sollt quasi beim Einkauf unkompliziert Zugang haben, dass ihr euch die gewünschte Nuss in der gewünschten Menge so vermahlen könnt, wie ihr es gerade braucht. Und im Hotel zum Beispiel am Frühstücksbuffet, dass man sich das frisch zubereiten kann. Da ist aber auch der Laden, der sich quasi die Maschine zulegt, da keine Komplexität hat und es ganz einfach in die Spülmaschine gibt und dass alle eigentlich Spaß dran haben.
Und ihr entwickelt jetzt komplett die Mühle selber oder habt die komplett selber entwickelt?
Genau, also wir kommen aus dem Engineering Der Timo bei uns kommt eigentlich aus Forschung und Entwicklungsbereich und hat früher Filmkameras gebaut. Jetzt baut er Nusscrememaschinen und wir haben wirklich mit einer weißen Seite Papier angefangen und sind komplett, also haben es von null auf entwickelt. Sind jetzt auch Preisträger vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis dafür, weil wir das so gemacht haben, dass wir gesagt haben, Maschinen entwickeln aus Plastik kann jeder. Wir machen es nachhaltig, bedeutet, ich baue es gleich gescheit, damit ich keine Ersatzteile benötige in der Zukunft, sondern dass die Maschine so funktioniert ein Leben lang.
Jetzt steht hier sowas Supernatural Club, 50 Euro pro Monat. Was bedeutet das? Was ist das für ein Club?
Also auch unser Finanzierungsmodell ist nachhaltig, weil wir wollen nicht, dass jemand viel Geld in die Hand nehmen muss, um sich so eine Maschine zuzulegen, sondern er kann ganz einfach bei uns Clubmitglied werden. Das ist sowas wie eine klassische Miete. Er bekommt von uns eine Maschine hingestellt, zahlt 50 Euro Nutzungsgebühr dafür im Monat und hat so unkompliziert Zugang zum Gerät und kann das auch so für seine eigenen Kunden entsprechend einsetzen und verwenden, ohne teures Invest.
Ist das auch interessant für diese Unverpackt-Läden, wo es ja mittlerweile auch mehr gibt?
Klar, also in Deutschland gibt es jetzt weit über 100, die gehören fast alle auch zu unseren Kunden und die sind mit uns eigentlich gestartet damals vor 5 Jahren und wir kommen natürlich auch ohne Müll aus, ohne Lebensmittelverschwendung aus und sind da sehr stolz, dass wir da so gemeinsam alle was zum Thema Nachhaltigkeit beitragen.
Zum Thema Nachhaltigkeit, was sind es denn für Materialien, die ihr verwendet und kann man die auch recyceln oder wiederverwerten?
Also jetzt, wenn wir von der Maschine sprechen, klar, arbeiten wir mit hochwertigen Materialien, also mit Metall natürlich, was entsprechend auch in die Spülmaschine geht, robust ist in der Anwendung. Wir verwenden für die Holzseitenteile Eichenholz aus dem Spessart. Das ist von Natur aus antibakteriell. Also Eiche ist das einzige Holz, was nicht chemisch noch bearbeitet werden muss, um im Küchenbereich eingesetzt zu werden. Und von den Nüssen ist es auch so, klar, also unsere Nüsse werden zum Beispiel in der Schale aufbewahrt. Also das Kontingent Farm to Table von den Biobauern wird in der Schale gelagert, damit wir da zusätzliches Verpackungsmaterial einsparen. Und wir gehen dann innerhalb von 48 Stunden von Knackung in die Röstung, um so halt auch den Rohstoff maximal geschmacklich zu gestalten und ohne aber auch letzten Endes unnötige Verpackung zu produzieren.
Das heißt, ihr habt aber auch ein umfassendes Konzept. Das heißt, ihr macht nicht nur die Maschinen und bietet die an, sondern ihr bietet auch gleich das Rohprodukt, sprich die Nuss an.
Exakt, das wollten wir gar nicht. Also wir kommen ja aus dem Engineering, habe ich gesagt, und wir wollten mit Nüssen nichts zu tun haben. Wir haben aber gemerkt, also wir sind ja in Deutschland und wie funktionieren wir Deutschen? Wir haben alle den teuersten Grill daheim stehen und schmeißen die billigsten Würstel drauf. Und es ist, wenn man eine Nussmaschine auf den Markt bringt, sehr kontraproduktiv, wenn der Rohstoff möglichst billig ist, weil das Ergebnis, was rauskommt, das schmeckt leider nicht. Und so haben wir relativ schnell gemerkt, wie wichtig die Qualität des Rohstoffs ist. Und so nehmen wir auch die Komplexität für unsere Kunden raus, indem wir quasi die Geschmacksgarantie gleich mitliefern. Und so sind wir zum Nusshändler geworden und haben eigentlich eine Menge Spaß dran und kennen unsere Bauern auch alle persönlich. Und am liebsten haben wir die bayerische Bio-Haselnuss, die ja auch seit der Lokalradio tatsächlich ja auch hier in der Region angebaut wird, was viele da draußen gar nicht wissen. Also Nüsse müssen nicht immer um die ganze Welt fliegen, sondern das wächst auch hier quasi in unserem Garten.
Was wächst denn hier im Fränkischen besonders gut, außer Walnüssen und Haselnüssen?
Walnüsse und Haselnüsse. Das war's, ja.
Die Maschine ist ja nicht für die Leute zu Hause gedacht, aber gibt es auch Läden, die kaufen? Oder was kostet denn so eine Maschine, falls man die doch anschaffen will? Weil man sagt, na, wir sind eine kleine Firma, wir wollen nichts mieten.
Also wenn man die Maschine kaufen möchte, damit zahlt man einmalig 3.900 Euro. Also was ein absolut fairer Preis ist für regionales Handwerk. Weil auch hier sagen wir, wir möchten gern unsere Nachbarn stärken aus dem Handwerk. Wir haben so gute Schreinereibetriebe, wir haben so gute Metallverarbeitungsbetriebe. Es muss nicht immer alles aus Fernost kommen, nur um es günstiger zu haben. Und die 3.900 Euro sind, denke ich, ein ganz fairer Preis, wenn man mal bedenkt, was so professionelle Gerätschaften in einem Supermarkt oder in einem Laden oder in einem Hotel sonst kosten, die komplett aus Plastik sind, dann ist das, glaube ich, trotzdem ein ganz faires Invest.
Wo findet man euch, sowohl im Internet als auch real?
Puh, also wir sind ja ein analoges, mechanisches Unternehmen. Die digitale Welt ist uns so ein bisschen fremd. Man kann uns verfolgen auf Instagram tatsächlich, also nach Supernatural suchen. Dort sieht man auch so ein bisschen mit Bewegtbild und Filmchen, wer wir eigentlich sind, was wir für eine coole Mannschaft sind. Man kann natürlich auf der Website gucken, also www.supernatural.com. Das ist aber alles sehr, sehr schlank gehalten. Und am meisten freuen wir uns, wenn wir bei euch stehen, wo ihr quasi einkaufen geht. Oder ihr kommt auf uns zu und sagt uns, wo wir stehen sollen. Dann nehmen wir Kontakt zu eurem Supermarkt auf. Weil wir natürlich als B2B-Unternehmen eher in der zweiten Reihe stehen und natürlich wenig Kontakt zum Endverbraucher haben.
The Black Elephant Band. Und damit zurück auf die Biofach. Diesmal geht es um Bio-Whisky aus Preußen.
Ich bin auf der Biofach in Halle 7a und hier gibt es einen Stand preußischer Whisky und ich spreche mit
Cornelia Bohn. Ja, ich bin die Besitzerin und die Gründerin und die Destillateurin.
Sitzt in der Uckermark. Wo in der Uckermark?
Das ist ungefähr 100 Kilometer nordöstlich von Berlin. Also wenn man von Berlin nach Usedom auf die Insel Usedom will, ungefähr der halbe Weg. Ne? Also fast schon an der polnischen Grenze. Also wenn man so Angermünde, wenn einem das sowas sagt, da in der Nähe.
Preußischer Whisky, auch mit KY geschrieben, also sprich nicht die Bourbon-Variante, sondern tatsächlich orientiert am schottischen Vorbild, oder?
Ja, genau, am schottischen Vorbild orientiert, kann man sich ja aussuchen, aber weil es ein Single Malt ist, weil die meisten Single Malts sich praktisch ohne dieses E schreiben nach dem K.
Und Single Malt bedeutet ja in Schottland eine Brennerei, dort wird gebrannt, natürlich nur aus Gerste, muss dort gelagert werden, beziehungsweise in Eichenfässern gelagert werden und muss in Schottland abgefüllt sein. Wie passiert das mit eurem Whisky? Macht ihr alles selber?
Also von der Anlieferung des Malzes bis hin zum Abfüllen in die Flasche und dem Etikettieren und dem Ausliefern passiert alles in einem Haus. Also bei uns wird praktisch das Malz geschrotet, es wird eingemeischt, es wird bei uns destilliert, es wird eingelagert und es wird abgefüllt.
Nun ist das gar nicht so leicht. Man kennt das ja bei schottischem Whisky. Es gibt so ein paar schottische, die haben das Label Organic drauf, aber schrecken natürlich davor zurück, da das deutsche Bio-Siegel drauf zu machen, weil sie sagen, dann brauchen wir in Deutschland auch diese Lieferkette etc. Bei euch ist es anders. Ihr seid Organic Single Malt.
Ja, wir sind ein Organic Single Malt. Also ich habe zwar 2009 das erste Mal gebrannt, mit zwei speziellen Malzsorten, Röstmalz und Gerstenmalz über Buchenholz geräuchert. Und seit 2013 habe ich diese Malzsorten aber in Bio-Qualität bezogen. Also seit 2013 habe ich praktisch nochmal die Produktion umgestellt. Wir haben vorher schon ohne Chemie gearbeitet, sind dann aber 2013 den letzten Schritt gegangen und haben praktisch dann angefangen, einen Organic Single Malt herzustellen.
Wie sieht es denn bei euch aus? Sprich, was habt ihr denn für ein Destillationsverfahren? Ist das auch das schottische Vorbild?
Nein, Tatsache nicht. Es wird mit einer deutschen modifizierten Obstbrennanlage gebrannt. In meinem Falle, ich weiß nicht, ob man den Namen mit da sagen darf, also mit einer Holstein-Obstbrennanlage mit einer Kolonne. Das hat den Vorteil, dass ich mit einem Destillationsvorgang wirklich schon ein fertiges Destillat habe, was wirklich schon sehr aromatisch, hocharomatisch ist und auch sehr weich, trotz seiner hohen Prozente. Ja, also der Jungwhisky schmeckt Tatsache schon sehr, sehr lecker.
Wo kommt denn das Korn her, die Gerste?
Die Gerste kommt aus Gesamtdeutschland und die Melzerei sitzt selbst in Bamberg. Also ich beziehe mein Gerstenmalz von der Firma Weiermann aus Bamberg, weil die praktisch diese Malze, diese speziellen Malze, die ich verwenden möchte, auch in Organic-Qualität haben. Also der Kreis wird ja immer, je spezieller meine Wünsche werden, desto enger wird der Kreis. Ne?
Das eine ist ein dunkles Malz, sprich also länger geröstet, hat dann wahrscheinlich auch mehr so diese Röstaromen, wo wir in Richtung Kaffee, Kakao vielleicht gehen, und das andere ist ein helles Malz. Sind das auch die zwei Sorten, die es gibt?
Also das ist meine Rezeptur seit 2009 Tatsache. Ja, und es ist Tatsache so, das Röstmalz hat Aromen von dunkler Schokolade, wie Sie sagen, Kakao. Super. Und auch kaffeeähnliche Töne. Und das findet sich auch im Destillat wieder. Und das andere, was natürlich zu hochprozentig, also zu 85% zugegeben wird, ist das Gerstenmalz über Buchenholz geräuchert. Was so auch so ein bisschen an Lachs auch erinnert. Also alles, was so mit über Buchenholz geräuchert wird. Das findet sich allerdings im fertigen Whisky erst gegen Ende des Genusses. Also es ist ein sehr zurückhaltender Rauch.
Und natürlich auch das Spannende beim Whisky ist, wenn er in Fässern gelagert wird, in was für Fässern wird er gelagert? In Schottland dürfen es nur Eichenfässer sein. Da sind es häufig eben die Bourbonfässer, die aus den USA rüberkommen, also schon diese scharfen Aromen nicht mehr haben, sondern mehr auch Süße und andere Aromen entwickeln können.
Ich nehme für meinen Whisky nur frische Eichenholzfässer, aber vorzugsweise auch Eiche. Ich habe einmal deutsche Spessart-Eiche und einmal amerikanische Weißeiche, aber ich beziehe nur frische Eichenholzfässer. Sie haben gemein, dass sie stark getoastet sind. Ich verwende diese speziellen Malzsorten, habe mir diese Maschine praktisch auf meine Bedürfnisse zuschneidern lassen. Ich habe einen starken Brennereicharakter. Es ist von mir so gewollt, dass das Destillat mit anderen Geschmäckern nicht verschoben wird. Also es wird ja mit anderen Aromen, mit gebrauchten Fässern angereichert. Es wird komplexer. Und genau das will ich aber für meinen Whisky nicht, weil ich finde, diese speziellen Malzsorten und diese langsame Destillation und dieser Brennereicharakter, der hat so viel Komplexität schon in das Destillat reingebracht, da möchte ich mir das nicht verschieben lassen. Es soll auch mal einen puristischen Whisky geben.
Und wie lange wird gelagert? Was ist im Moment so der älteste, den es gibt?
Der älteste Whisky ist tatsächlich schon 10 Jahre, aber da ich die Produktion 2013 umgestellt habe auf Bio, gibt es den Organic Whisky natürlich noch nicht älter als 6 Jahre.
Und so kommt er auch in die Flasche, oder?
Ja, genau. Also dieser hier zum Beispiel ist 5. Es gibt auch welchen, der ist auch als 5 Jahre deklariert. Ist fast 6,5, aber aus logistischen Gründen, um nicht ständig die ERN-Nummern auszutauschen, wird er als 5 Jahre deklariert. Ja.
Und ich habe schon gesehen, nicht gefiltert, nicht gefärbt.
Ja, er ist nicht kühl gefiltert und er wird auch nicht gefärbt. Ich habe nur Einzelfassabfüllung in der jeweiligen Fassstärke. Wenn man möchte, kann man sich die Fassstärke selber tröpfchenweise ein bisschen mit Trinkwasser verdünnen. Single Malt sollte natürlich weitestgehend ohne Cola getrunken werden, da wäre ich zickig. Und natürlich auch ohne Eis. Also ich biete zwar auch Tumbler an, aber das ist halt wirklich auf Kundenwunsch hergestellt. Empfehlenswert ist Tatsache ein Nosing-Glas, um den Whisky zu genießen. Ja, jede Flasche ist de facto auch ein Unikat, weil auf der Flasche dann eben auch die Fassnummer eingetragen werden muss. Es kann nicht vorgedruckt werden. Die Volumenprozentigkeit ist von Fass zu Fass anders. Die Flaschen sind natürlich dann auch ein durchnummeriertes Datum steht drauf. Die Unterschrift des Brenners, also in meinem Fall der Brennerin, weil ich bin ja eine One-Woman-Show. Und auf dem Etikett finden sich dann auch relevante Daten, wie lange gelagert und in welchem Fass. Und trägt auch das Bio-Siegel, was ich persönlich nicht sehr ansprechend finde, deswegen auch ein wenig versteckt.
Wo gibt's denn den Whisky?
Man kann den Whisky bei uns im Online-Shop beziehen, aber ich habe auf meiner Website auch eine Händlerliste, die nach Postleitzahlen geordnet ist. Da kann man sich das halt aussuchen. Ansonsten sind wir auch wenig allerdings auf Messen unterwegs, wo man den Whisky dann auch vorher mal probieren kann. Aber ich glaube, das Manufaktum ist einer meiner größeren Händler. Da kann man auf Wunsch den Whisky auch vor Ort probieren. Weil die Flasche kostet in dieser Qualität mit diesem Lodenmantel natürlich auch über 80 Euro. Da ist es für viele natürlich eine unsichere Kiste, ein Whisky zu kaufen. Einen so hochpreisigen, natürlich auch qualitativ hochwertigen Whisky, aber ohne den vorher gekostet zu haben, ist das manchen echt ein Risiko nicht wert. Die Website ist www.preussischerwhisky.de, aber ich denke mal, es reicht auch, wenn man preußischer Whisky eingibt, dann kommt das auch als erster.
Es ist jetzt 2 Uhr.
Es ist mal wieder Sendeschluss, doch du kannst einfach nicht genug bekommen von Radio Z. kein Problem. Wir haben die Lösung. Denn dein Lieblingssender Radio Z sendet ab sofort 24 Stunden täglich im Kabelnetz. Wie das geht? Aufgrund der Neuordnung des lokalen Rundfunks im Kabelnetz für den Großraum Nürnberg, Fürth und Erlangen hat Radio Z mehr Sendezeit bekommen. Radio Z sendet ab sofort auf den Kabelfrequenzen 100,4 für Nürnberg und Fürth und 97,65 für Erlangen 24 Stunden täglich. Des Weiteren ist Radio Z auf zahlreichen Frequenzen im Umland zu empfangen. Mehr Infos dazu unter www.radio-z.net. Also, nie mehr alleine sein, denn Radio Z sendet ab sofort 24 Stunden täglich im Kabel.
Und Radio Z auf DAB Plus und im Web unter www.radio-z.net auch 24 Stunden als Livestream. Lost and Found auf der Biofach. Wir gehen in Richtung Bodensee.
Ich bin gerade unterwegs in der Halle 7 und ich habe hier einen Stand gefunden, an dem gibt es Öl. Und hier gibt es noch ein Plakat mit: Hi, ich bin Paul, der jüngste Ölmüller Deutschlands. Und ich stehe jetzt hier mit Paul. Hallo, grüße dich.
Hallo, ich bin der Paul, der jüngste Ölmüller Deutschlands und ich bin 13 Jahre alt und heute auf der Messe in Nürnberg.
Wie wird man mit 13 zum Ölmüller?
Ja, das hat bei uns ganz komisch angefangen. Angefangen haben wir nämlich mit Apfelchips und da war es so, diese Apfelchips, da hatten wir Apfelbäume und ich wusste aber gar nicht, dass wir eigentlich welche hatten. Und plötzlich waren da ganz viele Äpfel vorletztes Jahr. Und dann habe ich einfach Apfelchips gemacht auf meinem Holzofen, weil ich die Äpfel nicht verrecken lassen wollte. Und an Weihnachten war dann die Küche von meinem Vater voll und der hat gesagt, jetzt schenke ich dem zu Weihnachten eine Ölmühle. Dann muss er nicht mehr meine Küche voll blockieren und dann hat er gesagt, kriege ich einen Raum im Keller. Da habe ich dann angefangen.
Wäre es bei den Äpfeln nicht, dass er gesagt, hier ist eine Saftpresse?
Ja, das hatten wir schon eine, das war ein schlechtes Geschäft, das hatten wir früher, war immer so ein bisschen nebenbei, aber das hat sich nicht richtig gelohnt, weil dann sind da immer Leute gekommen mit zwei Kisten Äpfeln und wollten, dass man Saft draus macht, aber war nicht richtig gut. Deswegen haben wir dann gesagt Öl, weil ich habe immer alles selber gemacht, auch Sauerkraut und so Zeugs habe ich auch immer gemacht.
Und wie kommt man da drauf?
Das habe ich einfach von Natur aus schon immer selber gemacht. Ich habe das einfach ganz gern gemacht. Das hat mich angezogen. Da war ich immer so der Typ dafür.
Was macht ein Ölmüller?
Ein Ölmüller, das ist prinzipiell die Person, die den Rohstoff kriegt und diesen Rohstoff dann verarbeitet. Also wir kriegen von unserem Bauern, der 15 Kilometer von mir weg ist, kriegen wir zum Beispiel unseren Hanf und den verarbeiten wir dann zu Hanföl und das füllen wir dann ab und verkaufen das.
Woraus wird denn das Hanföl gemacht?
Hanföl wird aus solchen Hanfnüssen gemacht, von dem weiblichen Hanf, und der enthält kein THC oder CBD, also ist nicht berauschend, aber schmeckt trotzdem sehr gut.
Das ist dann so ein nussiges, kräftiges Öl, oder?
Ja, ist ein sehr nussiges Öl, hat eine richtig grüne Farbe und richtig guten Geschmack.
Und gibt es denn viele Hanfbauern, beziehungsweise wie viel Hanf braucht man, dass man da auch eine, ich sag mal, sinnvolle Menge an Öl rauskriegt?
Also es gibt einen Hanfbauer, der ist bei mir, der war halt da schon, der hat den immer angebaut als Gründünger und die Samen liegen lassen. Jetzt hat er für mich die Samen geerntet und dass man so einen Liter Öl kriegt, braucht man so 3 Kilo Hanf. Das ist so circa die Menge.
Und was passiert mit dem, was übrig bleibt? Wie nennt man das bei anderen Sachen Treber? Wie heißt das beim Öl?
Also beim Öl ist das unser Presskuchen und den verarbeiten wir zu Protein und zu Mehl mit einer Mehlmühle. Ja. Und dann bleibt noch ein Stoff übrig, das ist dann unser endgültiger Pressrest und das ist super Pferdefutter, weil das viele Ballaststoffe hat.
Warum das Hanföl? Hat sich das nur so ergeben, weil der Bauer da war oder ist das ein auch besonders gesundes Öl?
Also das hat sich hauptsächlich ergeben, weil der Bauer da war, aber Hanföl ist auch echt ein sehr gesundes Öl. Es ist antibakteriell wirkt das Öl und hat viel Omega-3 und Omega-6 und Vitamine. Also ist ein sehr, sehr gesundes Öl und auch gut für die Haut zum sich einschmieren, vielleicht eine geschmeidige Haut.
Mit was seid ihr denn jetzt hier am Stand und warum seid ihr überhaupt auf der Biofach?
Also wir sind hier am Stand mit diesem Hanföl, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen unsere Umsätze steigern, weil wir, wie gesagt, erst vor 2 Jahren begonnen haben. Und wir sind hier auf dem Stand zum so Umsatz ein bisschen steigern, dass wir ein bisschen in die Edekas reinkommen. Ja.
Und hier gibt es noch so ein paar Sachen, die mit dastehen. Da gibt es einen Rapsfreund, einen Kräuterfreund. Also sind das Getränke?
Ja, nee, das ist auch Öl. Mit dem haben wir angefangen. Das ist unser Rapsöl und das verfeinern wir eben mit Kräutern, mit Chili und mit Knoblauch und mit Hopfen. Und Hopfen ist eine ganz arge Spezialität von uns, weil das gab es noch nie, haben wir erfunden. Ja, das ist Rapsöl mit Hopfen. Schmeckt ganz einzigartig, so ein bisschen bitter.
Wie wichtig war euch dieses Bio-Zertifikat?
Das war uns sehr wichtig. Wir wollten von Anfang an eigentlich alles Bio machen. Es war aber dann das Problem, dass bei uns in der Region niemand Bio-Raps anbaut. Deswegen haben wir immer noch keinen gekriegt. Jetzt sind wir gerade dran, den Bio-Raps zu kriegen. Den haben wir bestellt. Erst gestern 9,5 Tonnen. Und da fangen wir jetzt richtig an mit Bio-Rapsöl auch.
Jüngster Ölmüller Deutschlands heißt natürlich auch, die Schule sollte im Vordergrund stehen. Wie lässt sich das vereinbaren?
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, aber mein Rektor steht voll und ganz hinter mir, der Herr Hoffmann. Der hat mich für diese Biofachmesse jetzt freigestellt heute. Das war voll super von dem, aber es lässt sich schon vereinbaren irgendwie.
Wo soll's hingehen? Was ist so geplant?
Also Pläne entstehen beim Machen, sagt man immer. Wir arbeiten halt immer weiter und gucken, dass wir die Produkte voranbringen, die jeder haben will. Also das, was gut nachgefragt wird.
Gibt es denn die Produkte tatsächlich auch hier in der Region oder hat sich auf der Messe jemand gefunden, der sie hier vertreibt?
Also ja, wir haben mehrere gefunden auf der Messe, die es hier vertreiben wollen. Zum Beispiel Rewe war bei uns, die finden es ganz toll. Und dann haben wir einen gefunden, der hat unverpackt Regale, für Edeka macht er die. Der hätte gerne unser Öl, uns Protein, uns Mehl. Und es gibt schon mehrere, die das gern hätten.
Lost and found. Found and lost. And lost found.
Hallo und willkommen auch zur zweiten Stunde Lost and Found in der April-Ausgabe 2020. Und auch in dieser zweiten Stunde geht es um die Biofach. Zunächst um Tee, dann um Pasta und dann geht es um Unternehmensgrün und um das V-Label. Für die musikalische Untermalung dieser Stunde sorgen ESA endlich schlechte Akustik. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Am Mikrofon und Technik Chris.
So, ich bin weiter unterwegs auf der Biofach, stehe gerade in der Halle 7 und bin am Stand von Clipper. Hier gibt's Tee. And I'm talking to
Julie, hello.
Clipper is producing tea for a long time and it's organic tea. And it's fair trade. And to be on the road, you have a new certification for your whole company.
Yes, so Clipper has been founded in 1984 in the south of England, in a region called Dorset, by two lovers of tea. And they always wanted it to be organic since the beginning. And they also participated into the writing of the fair trade standards for tea. So they've been involved in these two for forever, basically. Then, as you said, we also now we are certified B Corp. This is a new certification, came from the US, and it's to guarantee that a corporation is not only pursuing his own interests, but also in the status of the organization, we are writing down a social commitment, a social objective. So with Clipper, or Kupper in Germany, our social objective is also to help the producers. We always buy the product in a fair way. Either tea standard is certified with fair trade, or the infusion, it doesn't exist yet in fair trade. But we make sure we buy it in a fair price.
It sounds like a lot of audits.
Oh, it is. It is. Yeah, we have a lot of people in the factory dealing with all the audits. Yeah, it's hard work, but this is a good way to do it. We don't think about it twice. It's just the right way to do the thing.
The packaging is very colorful of your tea. Where does this come from? We see here at the Biofach, we see a lot of butterflies, we see the bees and a lot of flowers.
It all comes from one artist. She's called Vicky. She works in England. And she's drawing everything by hand. Everything. All that you see, it's her. Last week we asked Vicky, what do you think about when you do the drawings for Clipper? And she said, oh, most of the time I think about cats. And we're like, oh, this is weird. But then she said, okay, then for Clipper, Copper especially, it's just the nature. Nature is inspiring me. And the brief that she received at the beginning was, make it look as amazing outside as it is inside. So it's really tasteful, it's all natural, organic, just it has to look the same way.
Where do your ingredients come from? So we have the tea, we have some fruits, dried fruits for sure.
Yeah, well, mainly, so we have two guys in the factory. They've been working together for 20 years. They are tea blenders or tea experts. James is doing all the sourcing and Dan is doing all the blending. So they are all experts. They travel everywhere meeting the cooperatives and they taste the tea and they select it. So for example, for tea, what they love is a lot of Assam tea from India, then a little bit also of tea from Kenya, from Sri Lanka. And newly, we also started to incorporate a Mozambique tea. And then for the other ingredients, it depends where it grows. For example, elderflower, it's widely harvested, so it's not... It doesn't grow on the land, it's from the nature. And it comes from Europe, mainly. Then you'll have dandelion, would be Europe too. Yeah, lots of different things. It's hard to really tell you everyone, every...
But you have a good selection, so... And you try to fit the teas together. I think it's a hard process to find the right blend, so between the black tea and the lemon and the ginger and so on.
Yeah. And on the lemon and ginger, we are really, really good at it. Like the one you see in front of you, it's a Copper Be Happy. It's lemon, ginger, and black pepper. It's one of the best-selling item in Germany. And we are really specific, good on lemon and ginger. We also have a dedicated flavor. No one else can use what we're using. So we're really different on that, and I think we've succeeded in every market also with lemon and ginger and these type of flavors. Yeah.
You have some new products for Germany you're going to release this year, but at the Biofach we have seen something that's not going to be released right now in Germany, but in other parts of Europe. I'm looking forward to that, I think. Can you tell a little bit about it at least? Because it sounds very interesting and it smells and tastes quite good.
We hope that Germany will get it next year. We started in other markets with cold brew, so it's a tea bag that brews in cold water. And it's a very hard process to get it right flavors and everything good, but we're happy it came to life. For Germany, we're releasing three new flavors in exclusivity with DM. So it's really around apple, because we thought that the German market really like, German lemon and ginger, any red fruits, and also apple. So the first one is named Fresh Glow, and it's mainly around the flavors of apple, ginger, and lemongrass. The second one is called Sweet Pose, and this one is really original, really good. It's around cinnamon and cocoa. And the last one is apple and cinnamon. It would remind you a bit of like the pie, you know.
Radio Z braucht auch dich.
Werde auch du Mitglied bei Radio Z, dem einzigen freien Radiosender in ganz Bayern. Unterstütze mit deiner Mitgliedschaft ein unabhängiges Radioprogramm ohne Werbung, ohne Charts und ohne formatierte Informationen. Mit deinem Mitgliedsbeitrag unterstützt du über 160 Menschen, die vor dem Mikrofon oder hinter den Kulissen täglich 12 Stunden Radio Z-Programm ermöglichen. I don't believe it.
Also, solltest du noch nicht zur großen Radio Z-Familie gehören, dann schnell zum Telefon und folgende Nummer gewählt. 0911 für Nürnberg, 4500 und 3x die 6.
Bitte, wie war das?
4500 und 3x die 6. Radio Z findest du aber auch im Internet unter www.radio-z.net. Du findest die 95,8 MHz wichtig? Dann merke dir, Radio Z hören ist toll, Mitglied werden noch viel besser.
Woran warten Sie dann noch?
Also, sei gut zu deinem Sender und werde Mitglied bei Radio Z.
Ich bin weiter unterwegs auf der Biofach und hier am Stand von Pepura. Und hier gab es so einen netten Slogan, der mich angesprochen hat, nämlich klimaneutrale Pastasoßen. Und ich spreche mit
Tina Ulmer.
Was ist denn eine klimaneutrale Pastasoße?
Ja, ich weiß, das sind eigentlich nicht zwei Dinge, die man jetzt so spontan zusammenbringt. Ne? Aber wir gucken im Moment eigentlich alles an, was wir machen und überlegen uns, was wir da für einen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Und natürlich so eine Pastasoße. Da kommen irgendwelche Rohstoffe rein, die werden transportiert und so weiter. Und die haben natürlich auch einen CO2-Fußabdruck. Und dementsprechend haben wir da unsere Soßen angeschaut. Zum Glück sind wir halt ein kleines Familienunternehmen, das alles sehr regional aus Süditalien bezieht. Also zum Beispiel unsere Tomatensoßen, saisonale Tomaten in einem Radius von 50 Kilometern rund um die Produktion. Da hatten wir schon mal ziemliches Glück, dass da nicht viel CO2 anfiel. Wir trocknen die danach draußen an der Sonne, auch kein CO2. Und das Ganze wird verarbeitet auch mit Solarstrom. Auch wieder eine gute Bilanz. Natürlich haben wir durch den Transporten am Ende doch noch eine kleine Zahl da stehen. Und um das zu kompensieren, haben wir in Südamerika, Mittelamerika, Entschuldigung, oh, Geografie 6 Sätzen, ein Wiederaufforstungsprojekt in Costa Rica gefunden, wo wir aktiv Bäume pflanzen, um unseren CO2-Fußabdruck der Soßen wieder gut zu machen, sodass wir auf Null rauskommen.
Und daher die klimaneutrale Pastasoße.
Bingo.
Das ist ja gerade ein ganz wichtiges Thema. Zum einen die Verpackung. Und zum anderen natürlich, wie das Ganze produziert wird, CO2-neutral. Ihr habt jetzt angefangen, darüber nachzudenken und habt das auch gleich umgesetzt. Wie lange hat das denn bei euch gedauert?
Ehrlich gesagt hatten wir das schon von Anfang an. Also wir haben schon von Anfang an wahrscheinlich ziemlich gut von der CO2-Bilanz dagestanden. Sagen wir ein bisschen aus Überzeugung. Wir haben das einfach nicht groß kommuniziert. Wir haben jetzt einfach nur angefangen, mehr darüber zu reden. Und die eigentliche Zertifizierung, die hat schon ein bisschen gedauert, weil du natürlich jeden Schritt dieser Kette unter die Lupe nehmen muss. Wir haben uns zum Beispiel auch als Büro CO2-neutral zertifizieren lassen. Da mussten wir dann unseren Papierverbrauch anschauen, unsere Heizung. Wir fahren alle ziemlich viel mit dem Fahrrad zur Arbeit, deswegen war da nicht so viel. Unsere Dienstreisen und so, da werden wirklich jeder Schritt wird unter die Lupe genommen. Aber wir fanden es eigentlich eine tolle Geschichte, denn man macht sich oft gar nicht bewusst, was man dann doch so im Alltag Blödes macht. Zu viel ausdruckt oder halt doch so viel Auto fährt und so weiter.
Was die Verpackung eurer Pastasoßen angeht, das ist ja jetzt so eine klassische Glas mit Metalldeckel.
Das stimmt, aber der Deckel ist auch PVC-frei.
Was bietet ihr denn an? Also es ist ja nicht nur eine Pastasoße.
Nein, wir haben 4 verschiedene Pastasoßen. 5, ganz neu auch eine Soße für Kinder, weil wir haben so ein bisschen diesen Skandal auf Foodwatch rund um Zwergenwiese verfolgt. Die haben ja eine wahnsinnig süße Kindertomatensoße, wo sie Apfeldicksaft dazu tun. Ja, es ist immerhin kein Industriezucker, aber wir finden es halt blöd, wenn Kinder schon ab einem jungen Alter so an diese übersüßten Soßen gewöhnt werden. Und da haben wir jetzt für die Messe eine neue Soße gemacht, ohne zugesetzten Zucker, mit getarnten Möhrchen drin, damit wir noch ein bisschen mehr Süße reinbringen und ganz tollen italienischen Tomaten.
Was sind getarnte Möhrchen?
Fein pürierte Karotten, ganz fein püriert, fürs Kinderauge nicht erkennbar, das ist das Wichtigste. Ich laber hier die ganze Zeit. Und wir haben auch Pestos, also die auch ganz klassisch mit Pasta gegessen werden können, aber auch aufs Brot. Und da haben wir auch ein paar Sorten, die halt nicht so ganz gewöhnlich sind. Artischocke, Zitrone, Koriander und Kichererbse oder Basilikum Limette. Das ist vegan, ganz tolles Basilikum-Pesto. Ja, kann man jetzt leider durchs Mikrofon nicht probieren, aber ich würde dir anbieten, du machst das dann mal stellvertretend.
Und natürlich auch bei euch alles Bio.
Selbstverständlich. Also das machen wir schon immer so, aber auch aus Überzeugung, weil es besser schmeckt.
Was ist denn der zweite oder das nächste Siegel, das ich hier sehe, 100% natürlich?
Wir verwenden keine Zusatzstoffe, keine Füllstoffe, zum Beispiel Pesto ist was, da kann man hervorragend irgendeinen Bullshit drin tarnen. Man kann so Kartoffelflocken reinschmeißen, Cashewnüsse. Wir halten uns aber da an die Originalrezepte aus Italien, dass in ein gutes Pesto Genovese halt ein Olivenöl reingehört, kein Sonnenblumenöl, keine Geschmacksverstärker, Aromen und so weiter. Also Natur pur.
Ich bin in der Halle 7 unterwegs auf der Biofach am Stand von Unternehmensgrün. Das Ganze nennt sich Bundesverband der grünen Wirtschaft und ich spreche mit
Franziska Keich.
Was ist denn der Bundesverband der grünen Wirtschaft? Wer versteckt sich dahinter oder wer ist da alles dabei?
Also Unternehmensgrün wurde bereits vor 27 Jahren gegründet oder sogar noch mehr und ist sozusagen die Stimme der nachhaltigen Unternehmen. Wir versuchen politische Lobbyarbeit zu betreiben, um die Rahmenbedingungen für nachhaltige Unternehmen zu verbessern. Und wir bieten auch unseren Mitgliedern ein Netzwerk, wo sie sich austauschen können, zum Beispiel branchenübergreifend. Bei uns sind Mitglieder aus verschiedenen Branchen. Branchenübergreifend können sie sich austauschen und vielleicht auch zusammen Projekte starten.
Und wie funktioniert das? Wie tauschen die sich aus? Gibt es da regelmäßige Treffen oder was müssen die Unternehmen selber mitbringen?
Also es ist immer ganz unterschiedlich. Manche Unternehmen sind halt so einfach Mitglied und nicht, also sagen dann einfach, okay, ist super, was ihr macht, aber wir haben so viel selber zu tun, dass wir es nicht schaffen, uns jetzt noch was zu organisieren. Andere sind sehr engagiert, zum Beispiel in München haben wir regelmäßig Münchner Unternehmensgespräche. Das nächste ist dann direkt im März, am 3. März. Und da geht es dann um bestimmte Themen, die dann von unseren Unternehmen vor Ort vorbereitet werden. Und da werden andere Unternehmen eingeladen, die dann auch dazu was erzählen können. Genau, wir machen auch verschiedene Veranstaltungen in ganz Deutschland. In Berlin haben wir einmal im Jahr eine große Jahrestagung und genau so Veranstaltungen organisieren wir zum Beispiel.
Was sind denn für Unternehmen bei euch vertreten?
Wir haben ganz viele, vom ganz kleinen Unternehmen aus einem Dorf in Baden-Württemberg bis zu größeren mittelständischen Unternehmen. Zum Beispiel bekanntere sind die GLS Bank vielleicht, die kennt man wahrscheinlich, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, aus der Bio-Lebensmittelbranche, die Bosener Mühle zum Beispiel oder Taifun Tofu, also ganz verschieden.
Was müssen die Unternehmen denn mitbringen, dass ihr sagt, ihr könnt bei uns überhaupt Mitglied werden oder mit einsteigen?
Also sie müssen sozusagen im Kern das Thema nachhaltiges Wirtschaften fördern und sich so ein bisschen dem Umweltschutz, steht unserer Satzung, dem Umweltschutz verschreiben. Und genau, dann gibt es eine Prüfung durch unseren Vorstand, der dann schaut, ob das mit unseren grundlegenden Positionen übereinstimmt.
Und was haben die Unternehmen davon, wenn sie bei euch dabei sind?
Ja, zum einen lernen sie halt ganz viele andere Pioniere aus anderen Branchen kennen und sozusagen so ein branchenübergreifendes Lernen. Gleichzeitig können sie an Veranstaltungen teilnehmen, wir bringen sie auf unsere Webseite und genau, es ist einfach ein Austausch und ein Lernen.
Was macht ihr denn hier auf der Biofach? Was bietet ihr hier an Informationen?
Ja, wir machen auf der Biofach immer einen Gemeinschaftsstand, wo unsere Unternehmen sich beteiligen können und dann sozusagen wir eine Zweitplatzierung bieten für Unternehmen, die eh schon auf der Biofach sind, aber halt auch für welche, die sonst sich keinen eigenen Stand aufbauen oder die Ressourcen vielleicht nicht haben, können sich halt dann auch hier bei uns präsentieren.
Was habt ihr denn gerade aktuell für Themen? Es gibt ja ganz viel Aktuelles von Klimawandel eben bis was kommt auf den Acker, was nicht.
Genau, was gerade uns umtreibt, ist die Initiative Entrepreneurs for Future, die wir gemeinsam mit anderen Verbänden gegründet haben, wo halt Unternehmen sich sozusagen mit den Fridays for Future solidarisieren können und halt auch ein Statement unterschrieben haben mit 8 konkreten Forderungen. Was immer unsere Unternehmen umtreibt, auch gerade, ist halt das Thema nachhaltige Verpackungslösungen. Da merkt man, dass halt gerade das so einer der wichtigsten Punkte ist. Genau. Und dann so verschiedene andere wie Bio-Lebensmittel und genau.
Wie ist denn der eigene Eindruck von der Biofach im Moment, was hier so angeboten wird?
Also ist ja schon, wir sind schon seit längerem da und wir merken halt einfach, dass es alles immer größer wird und noch mehr Produkte und noch verschiedene Sachen und das ist halt einfach spannend zu sehen, wie sich die Branche entwickelt.
Nachhaltigkeit ist ja immer ein wichtiges Thema. Ich sehe jetzt bei euch so ein paar Produkte von einigen eurer Mitglieder, die ausgestellt werden. Da gibt es zum Beispiel die Bierflaschen, die natürlich wiederverwertbar sind etc., aber auch Verpackungsmaterialien, die besonders gut sozusagen recycelbar sind oder biodegradable. Ist das ein wichtiges Thema für euch? Weil das ist ja auch immer was hier auf der Messe, wo ich mir manchmal sage, tolles Bioprodukt, aber es ist in einer Verbundverpackung verpackt.
Mhm. Das ist auf jeden Fall, es reibt unsere Mitglieder auch um, das merken wir. Ich war gerade bei einer Pressekonferenz von unserem Mitglied Dentabs, die sich mit dem Thema seit neuestem sehr intensiv beschäftigen. Und Axel Kaiser, der Inhaber, hat auch gesagt, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr Fragen tauchen halt auf. Und je nachhaltiger man werden will, desto mehr muss man sich noch weiter recherchieren. Und bei unseren Mitgliedern ist es halt so, dass sie sich auf den Weg machen und gucken, was ist halt die beste Möglichkeit. Aber sie haben halt noch, also viele, es gibt halt noch nicht das perfekte Ergebnis sozusagen. Und ja, da sind sie halt auf der Suche. Und das ist halt das, was unser Unternehmen ausmacht.
Wenn sich jemand für euch interessiert, wo findet er euch im Web?
Einfach unter www.unternehmensgrün.de.
Ich bin unterwegs auf der Biofach und an einem Stand von ProVeg International und es geht um das V-Label oder V-Label, vegetarisch, vegan garantiert, und ich spreche mit
Juliane Schirsch vom V-Label.
Das V-Label haben viele sicher schon gesehen, aber wie sieht das eigentlich aus? Irgendwie ein V mit Pflanze, also mit Blatt?
Genau, und das V-Label erkennt man relativ gut. Es ist gelb und grün. In der Mitte des gelben Kreises ist ein grünes V mit einem Blatt rechts oben in der Ecke. Auf der Umschrift findet ihr European Vegetarian Union und unten steht unsere Internetadresse drin, v-label.eu. Ganz wichtig ist außerdem, auf den Produkten steht unten drunter, ob es vegan oder vegetarisch ist.
Das heißt, auf dem Label selber finde ich das nicht, sondern ich muss dann noch gucken. Ich weiß, es ist entweder vegetarisch oder vegan, aber muss noch auf das Produkt selber gucken.
Die Kategorie gehört zum V-Label. Ohne Kategorie darf das V-Label nicht abgedruckt werden.
Wer ist denn die European Vegetarian Union?
Das ist ein Zusammenschluss der vegan-vegetarischen Organisationen in Europa. ProVeg, die das für Deutschland vergeben, ist Teil dessen. Das V-Label wird in Deutschland von ProVeg in Berlin vergeben und ist sozusagen gültig für die deutschen Unternehmen.
Gibt es schon viele Unternehmen in Deutschland, die das Label benutzen?
Ja, wir haben viele Unternehmen, auch viele Bio-Unternehmen. Was man leider im Radio nicht sehen kann, ist die schöne Produktvielfalt, die wir hier am Stand ausgestellt haben. Wir arbeiten mit Bio-Pionieren zusammen, wie Völkel, die ihre komplette Saftrange lizenziert haben. Wir arbeiten mit Startups zusammen, die Tofu herstellen oder Soßen, Suppen, Fleischalternativen. Wir haben Honigalternativen hier ausgestellt am Stand, also ganz unterschiedliche Unternehmen.
Die Bandbreite ist groß, aber was müssen denn die Unternehmen oder sagen wir vielmehr die Produkte genau erfüllen? Also geht das von der Lieferkette bis zur Verpackung oder?
Also es betrifft nur das Produkt, nicht die Verpackung bei uns. Und wir machen eine Dokumentenprüfung, das heißt, die Unternehmen melden das bei uns an. Wir prüfen das am Computer und machen nachgelagert dann ein Audit im Unternehmen. Und wir prüfen ab der Ernte, das heißt, ob bei dem Produktionsprozess auf dem Feld sozusagen tierische Produkte zum Einsatz kamen, wie Dünger, das sagt unser Label leider nicht aus. Und auch die Verpackung prüfen wir nicht. Aber das V-Label gibt es inzwischen auch für Non-Food-Artikel. Also es ist inzwischen möglich, auch Verpackungen lizenzieren zu lassen, genauso wie Textilien, Kleidung, Schuhe, Bücher, Zeitschriften, Bettwäsche. Alles ist möglich.
Und auch da muss dann gekennzeichnet sein, ob es quasi vegetarisch oder vegan ist. Jetzt mal, klingt seltsam, aber ist ja so. Was benutze ich für einen Kleber? Sind da Tierprodukte drin?
Genau, auch bei Kosmetik und bei Non-Food-Artikeln muss vegan oder vegetarisch draufstehen. Ich kenne noch kein vegetarisches Non-Food-Produkt, aber es gibt theoretisch vegetarische Kosmetik, wo Honig enthalten sein kann oder Milch. Das ist möglich, ja.
Wie kommen denn die Unternehmen an das Label dran? Ihr habt hier so einen Stand, da steht in 5 Schritten zum V-Label.
Genau, die Unternehmen melden sich meistens bei uns über unsere Internetseite, aber hier auf der Biofach nutzen wir natürlich die Möglichkeit, auch zu den Unternehmen hinzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen und die Vorteile aufzuzeigen. Für die Unternehmen ist es relativ einfach. Sie gehen auf unsere Internetseite v-label.eu, wählen das passende Land aus und starten direkt eine Anfrage. Sie müssen Unternehmensangaben angeben, wo sie sitzen, wie groß sie ungefähr sind. Dann schicken wir ihnen ein preisliches Angebot und einen Vertrag zu. Wenn das unterschrieben ist, starten wir den Lizenzierungsprozess. Sie bekommen alle Unterlagen, die dazu brauchen, in unserem Kundenbereich, auch alles online. Und es läuft alles per E-Mail ab mit neuen elektronischen Mitteln. Wenn die Prüfung abgeschlossen ist, können die Kunden direkt das V-Label für ihr Produkt verwenden. Sie bekommen dafür eine Lizenzurkunde. Und danach versuchen wir innerhalb der ersten 12 Monate ein Audit vor Ort in der Produktion zu machen.
Ist das günstig oder eher teuer für die Unternehmen? Also sprich, ist das auch für ein kleines Unternehmen interessant oder ist das eher so für große Unternehmen, die sagen, ist kein Problem, wir können uns das leisten?
Für beides. Wir haben ein Preismodell gestaltet, wo wir Startup-Konditionen haben, wo wir eine Pauschale für bis zu 5 Produkte für Startup-Unternehmen haben. Bei großen Unternehmen versuchen wir natürlich auch höhere Preise anzusetzen, damit wir auch die Kleinen unterstützen können. Also Wasser lizenzieren wir nicht tatsächlich. Es hat mal ein Hersteller, aber nicht mit V-Label, vegan auf sein Wasser raufgedruckt und der meinte aber, glaube ich, das Etikett. Wir lizenzieren kein Wasser und wenn Unternehmen zu uns kommen, die Produkte lizenzieren möchten, die jetzt nicht so natürlich vegan sind, dann gehen wir auch in den Dialog mit den Unternehmen.
Was war bisher so das ungewöhnlichste Produkt?
Also es gibt Bettwäsche, die lizenziert ist. Es gibt eine ganze Menge Fleischalternativen, die ich persönlich sehr interessant finde, zum Beispiel von der Sunflower Family. Die machen auf der Basis von Sonnenblumenkernen Hackfleisch zum Beispiel. Das ist ein ganz interessantes Produkt. Ja, Völkel hat jetzt Hafermilch in der Glasflasche rausgebracht. Das finde ich auch ein super interessantes Produkt, wo ich hoffe, dass es bald in den Handel kommt.
Gibt es denn für die Verbraucher auch eine Chance, auf eurer Website mehr über die Unternehmen oder gar über die Produkte selber zu finden und deren Inhalte?
Wir haben auf unserer Internetseite Produktvorstellungen, wo man sich die Produkte angucken kann. Aber ansonsten empfehle ich, uns bei Social Media zu folgen. Wir haben eine Facebook-Seite und vor allem auch einen Instagram-Kanal, wo wir Stories und Bilder posten. Ihr findet uns bei Instagram unter V-Label Official.
Das war's mit dem Ausflug auf die Biofach, die übrigens eine reine Fachmesse ist, also keine offene Besuchermesse. Die nächste Biofach in Nürnberg findet vom 17. bis 20. Februar 2021 im Messezentrum in Nürnberg statt. Für die musikalische Untermalung der zweiten Stunde Lost and Found sorgten heute ESA endlich schlechte Akustik. Und das war's mit dieser Ausgabe von Lost and Found, die ihr auch im Web nachhören könnt, eine Woche lang in der Radio Z Mediathek unter www.radio-z.net. Die nächste Lost and Found Ausgabe erwartet euch in der Nacht von Mittwoch, den 6. auf Donnerstag, den 7. Mai, natürlich hier bei Radio Z. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch eine angenehme Nacht. Am Mikrofon und Technik Chris. Stay safe, stay at home.
Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk-Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12, 90 459 Nürnberg. Telefon 0911 450060. Geschäftsleitung Silvia Glavion. Programmverantwortung Heike Demmel und Stefan Wagner. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendungen hören. Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf radio-z.net. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit herzlich willkommen.